Frauke Brosius-Gersdorf, Thorsten Frey und Michael Brücker, Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der Thorsten Frey heute unser Gast ist. War länger nicht da, fast ein Jahr lang, glaube ich. Damals war er Kanzleramtschef. Und wir sprachen über diese faszinierende Fähigkeit seines Chefs, des Bundeskanzlers, den Blutdruck der Deutschen mit einem einzigen Wort manchmal nur in ungeahnte Höhen zu treiben. Paschas war so ein Wort. Später dann irgendwas mit Zahnarzt und natürlich das Stadtbild. Seitdem ist viel passiert und er ist nicht mehr Kanzleramtschef, sondern der neue Fraktionschef, unglaublich einflussreich, mit einem fantastischen Ergebnis ins Amt gewählt, als Nachfolger für Jens Spahn. Und wenn bis dato der schöne Satz des großen Fußballphilosophen Franz Beckenbauer eigentlich immer galt, wonach sich der liebe Gott über jedes Kind freut, so konnte man zwischendurch den Eindruck gewinnen, in der CDU gilt das zwar prinzipiell auch immer noch, aber manchmal ein kleines bisschen weniger. Wie hat er dieses Chaos erlebt? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, das hat natürlich damit zu tun, und da kommt eine exzellente Juristin ins Spiel, dass Leihmutterschaft nicht nur im Fall von Jens Spahn eine sehr interessante gesellschaftliche Debatte nach sich zieht und provoziert. Frauke Brosius-Gersdorf freut sich, sagt sie aufrichtig, über das Vaterglück von Jens Spahn, sagt aber auch, wir müssen diese Debatte endlich führen. Und sie findet, es ist ein bisschen ironisch, Jens Spahn und ich sind letztlich beide am Menschenbild der Union gescheitert, wenngleich aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ein sehr, sehr lesenswertes Buch ist ihr gelungen, nicht nur über die Vorgänge rund um die Wahl zum Bundesverfassungsgericht, sondern auch über die Demokratie an sich. Und es ist wirklich spannend zu lesen, was sie beispielsweise über die Brandmauer schreibt. Das ist erstmal, sagt sie, ein politisches Thema. Aber dann kommt der Punkt, da wird es auch ein juristisches. Und spätestens da wird es richtig interessant. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und Michael Brücker ist bei uns, dem Vernehmen nach der zukünftige Chef von Politico, den wir fragen müssen, was er genau meint, wenn er sagt, die Marke Friedrich Merz ist, sobald er außerhalb der CDU-Basis auftritt, im Grunde irreparabel beschädigt. Das wird Thorsten Frey vermutlich gleich sehr wortreich bestreiten. Und er wird auch bestreiten, dass in der CDU Szenarien kursieren, die sich mit der Ablösung des Kanzlers beschäftigen. Aber, sagt Michael Brücker, es gibt diese Szenarien. Das Problem ist, all diese Szenarien haben Pferdefüße. Welche? Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Schönen guten Abend in die Runde. Freue mich, dass Sie alle da sind, Herr Frey. Schön, dass das mal wieder geklappt hat. Nach fast einem Jahr, wie froh sind Sie, diesen Job im Bundeskanzleramt endlich los zu sein?
Also ich war sehr, sehr gerne Kanzleramtsminister und habe das wirklich auch sehr genossen, weil es eine Aufgabe ist, wo man eben sehr unmittelbar auf die politischen Vorgänge Einfluss nehmen kann. Aber es ist gar keine Frage, es ist natürlich auch eine enorme Herausforderung, weil beispielsweise die Zuständigkeit für die Nachrichtendienste eben auch erfordern, dass man tatsächlich rund um die Uhr verfügbar ist.
Wir haben Sie so wenig gesehen, wir haben Sie vermisst, plötzlich waren Sie einfach weg.
Ja, ganz so schlimm war es, glaube ich, nicht. Nein, ich habe mich nicht versteckt, aber der Radius, der ist kleiner geworden ums Kanzleramt. Das muss man tatsächlich sagen. Die Arbeit hat mich so in Anspruch genommen, dass kaum möglich war, etwas außerhalb von Berlin-Mitte sozusagen zu machen.
Das heißt, jetzt haben Sie ein bisschen Auslauf einfach bekommen, ja? Als neuer Fraktionschef. Ein bisschen mehr Auslauf. Bisschen
mehr Bewegungsfreiheit. Wir sind ja noch in der parlamentarischen Sommerpause und da hat man auf jeden Fall etwas mehr Freiheit.
Sommerpause ist übrigens ein total gutes Stichwort. Finden Sie eigentlich auch, es gibt eine interessante Debatte in der deutschen Öffentlichkeit, dass Friedrich Merz zu lange im Urlaub war?
Das finde ich total interessant. Also erstens, weil ich glaube, dass viele Menschen länger Urlaub machen als er im Jahr. Und zum Zweiten muss man ja wirklich sagen, ein Bundeskanzler, der keine Termine wahrnimmt, ist ja kein Kanzler, der nicht arbeitet. Und der Bundeskanzler hat ein paar Dinge zu entscheiden. Ja. Da glaube ich, ist es ganz gut, wenn man sich auch etwas Zeit zum Nachdenken nimmt.
Das ist interessant, diese Debatte. Haben Sie mit ihm darüber gesprochen, wie lange ein Bundeskanzler in den Urlaub fährt?
Nein, mit Sicherheit nicht. Aber ich habe in seinem Urlaub mehrfach mit ihm gesprochen. Und zwar über politische Themen selbstverständlich, über Aufgaben, die jetzt anstehen. Ja. Und deswegen, das war ja
Arbeit. Es gab Waldbrände, es gab komische Drohnen mit Sprengstoff beladen und so weiter. Es gab eine Rentenrebellion in der Ost-CDU. Und wir haben nichts gehört vom Kanzler.
Also, was den Flughafen Leipzig anbelangt, da war der Bundesinnenminister, der seinen Urlaub unterbrochen hat. Deshalb, damit war alles geregelt und gelöst, was man von politischer Seite machen kann. Also, und beim Waldbrand, das wissen Sie,
ist doch auch ein Fall für einen Kanzler, Herr Frey, Entschuldigung. Also eine Drohne, mutmaßlich von bestimmten Leuten in Bewegung gesetzt, mit Sprengstoff beladen.
Selbstverständlich.
Und dann taucht noch die zweite auf und offensichtlich auch noch eine dritte.
Ja, selbstverständlich ist es ein Thema für den Bundeskanzler, aber er muss da nicht vor Ort sein. Da ist der Bundesinnenminister und das ist.
Es gibt auch am Tegernsee Kameras.
Genau.
Warum hat er die nicht genutzt?
Er hat sich mit all diesen Themen beschäftigt. Er hat auch intensiv mit dem Bundesinnenminister gesprochen. Also Sie können ganz sicher sein, Deutschland ist auch in dieser Zeit, auch wir haben gesprochen, ja. Mhm. Deutschland ist in dieser Zeit bestens regiert worden.
Aber ich will nochmal nachfragen, bin sehr gespannt auf die Meinung von Frau Köbosius-Gersdorf und Michael Brücke auch in dem Zusammenhang. Es gab ja diese Debatte nie um die Frage, wie lange ein Kanzler mal Urlaub machen kann. Und ich finde, ein Kanzler ist ein wahnsinnig intensiver Job, den braucht er im Zweifel auch. Aber jetzt gab es sie. Was ist Ihre Erklärung dafür, warum es jetzt diese Debatte gab? Um ein bisschen zu helfen, könnte das damit zu tun haben, dass man den Leuten immer wieder erklärt, dass sie zu wenig arbeiten?
Nein, das glaube ich nicht. Das ist das ist eine künstliche Debatte. Also wie gesagt, der Bundeskanzler hat ja auch in dieser Zeit gearbeitet und wir haben ja schon auch ein bisschen.
Darum geht es ja nicht, Herr Frey, aber die Debatte gab es vorher nie. Die gab es nie.
Ich kann mich jedenfalls nicht bewusst daran erinnern, aber um ehrlich zu sein, ich finde es auch keine besonders substanzielle Debatte, weil bei Politikern kommt es doch aufs Ergebnis an.
Brücker zuckt schon. Okay, Ladies First gilt jetzt in dem Fall ausnahmsweise nicht.
Naja, ich finde, 3 Wochen hat er jetzt am Stück Urlaub gemacht. Das ist tatsächlich mehr, als es vorherige Kanzler Olaf Scholz oder Angela Merkel gemacht haben. Und ich glaube, die Projektionsfläche ist das Problem, denn der Mann ist so unter Druck wie nie zuvor. Seine Regierung entscheidet nicht oder schwach oder zu spät. Er hat das Gespür für die Menschen offensichtlich verloren, wenn 12% der Menschen überhaupt nur bereit sind zu sagen, der macht eigentlich einen ganz okayen Job. Dann würde ich das eine oder andere Thema doch nutzen. Trotzdem, der Mann darf natürlich auch Urlaub machen. Wenn er jetzt so kraftvoll, wie er da gerade auf den Bildern aussah, braun gebrannt vom Tegernsee, in diese Kabinettsklausur geht und tatsächlich mal relevante, nachvollziehbare, große Entscheidungen für Deutschland trifft, dann kann er meinetwegen auch 5 Wochen in Urlaub gehen. Mhm.
Frau Bosius-Gersdorf, wie sehen Sie das?
Ich gönne dem Bundeskanzler.
Es war interessant, dass es die Debatte gab, bitte.
Ich gönne dem Bundeskanzler seinen Urlaub.
Ja, ich auch.
Ich finde ihn auch wichtig, damit er Kraft sammelt für, wie Herr Brücker schon gesagt hat, für die wichtigen Reformen in diesem Land. Mhm. Ich meine, die Sozialreformen stehen an, die sind unbedingt wichtig. Die müssen jetzt wirklich aufs Gleis gesetzt werden. Die Wirtschaft unseres Landes liegt am Boden. Ja, heute trifft sich VW in einer großen Betriebsversammlung. Da geht es um zigtausend Arbeitsplätze. Es geht darum, wie wir unsere Industrie, unsere Autoindustrie in Deutschland sichern. Und insofern gehe ich davon aus, dass er die Kraft im Urlaub gesammelt hat, dass er auch nicht nur die ganze Zeit am Tegernsee lag, sondern sich intensiv mit politischen Themen befasst hat und jetzt mit aller Macht daran geht, die Reformen aufs Gleis zu bringen.
Waldbrände, Hitzewelle, Drohnen, das ist eben schon gesagt, und dann der Rentenaufstand in der Ost-CDU. Lass uns einmal mitten rein, Herr Frey. Wie haben Sie das wahrgenommen? Wie kann das sein? Da einigen Sie plötzlich das wichtigste Projekt wahrscheinlich Ihrer gesamten Legislatur und die SPD, auf die Sie früher immer die Schuld geschoben haben, immer gesagt, ja, wir würden ja, aber die böse SPD, mit der ist das leider nichts zu machen. Jetzt bewegt sich die böse SPD und dann wird sie von ihren eigenen Ministerpräsidenten, von den dreien, sozusagen links überholt. Hätten Sie das für möglich? Wobei vielleicht auch rechts. Man weiß es nicht so genau. In dem Fall.
Ja, also in jedem Fall, das, was die Alterssicherungskommission da vorgeschlagen hat im Juni diesen Jahres, das ist wirklich bahnbrechend. Das muss man wirklich sagen. Und Sie werden ganz viele Menschen finden, die bei diesen 34 Punkten das eine oder das andere nicht wollen oder anders gerne hätten. Mhm. Es ist eben ein enormer Kompromiss dieser ganz unterschiedlichen Personen in dieser Kommission. Es ist ein Kompromiss.
Aber es ist ein großer Wurf, sagen Sie.
Es ist ein riesengroßer Wurf.
Und Verstehen diese drei das nicht?
Es ist eigentlich ein Jahrhundertprojekt, okay. Das muss man sagen.
Ein Jahrhundertprojekt und diese drei verstehen das nicht?
Diese drei haben sich, die drei Kollegen haben sich auf ein Thema kapriziert und konzentriert. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Das gibt auch unterschiedliche Positionen. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass das, was die Kommission vorgelegt hat, das ist jetzt eben kein Menü, das vor uns liegt, wo man den einen Punkt rausgreift und den anderen liegen lässt, sondern das ist ein Kompromiss nicht nur zwischen politischen Parteien, sondern auch zwischen Generationen. Mit der Idee, dass man die Kosten des demografischen Wandels, die unbestreitbar da sind, nicht mit einer Generation heimgehen lässt, sondern auf 3, 4 Generationen verteilt. Das ist die
das
Idee.
Das Problem haben die doch auch.
Ja, natürlich.
Verstehen die das nicht?
Nein, man muss es mal so sehen. Also die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren ist natürlich etwas, wo viele Menschen in Deutschland sagen, Menschenskinder, wenn ich 45 Jahre gearbeitet habe, habe früh begonnen mit der Arbeit, dann habe ich das doch verdient.
Ja, jedem gegönnt.
Das würde ich auch so sagen. Und trotzdem geht's im Kern darum, ob wir die Kraft haben in diesem Herbst. All die Reformen, auch die Sie aufgezählt haben, Frau Borsius-Gersdorf, die sind ja im Grunde genommen aufgestielt. Und jetzt braucht's die politische Kraft, auch die unangenehmen Entscheidungen mitzutragen. Und die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren, die kostet eben im Jahr.
Das war eine Erfindung der SPD, ne? Sie
ja, erinnern sich. Genau. Das war Anfang der 2010er Jahre.
Genau, Andrea Nahles.
Kostet etwa 10 Milliarden Euro genau. pro Jahr.
Und wenn das so weitergeht, dann ist das bald nicht mehr bezahlbar. Da sitzt dann Volkswirt.
Ja, und es ist, also alle Ökonomen sind sich da ja einig. Und es war für die SPD so etwas wie Mindestlohn und Mindestrente ein wirklich zentrales Element ihrer Parteipolitik immer schon gewesen. Und dass die Union das im Rahmen dieser Kommission der SPD abverhandelt hat, ist wirklich eine Überraschung gewesen für uns Beobachter. Insofern umso dreister von den drei Herren aus meiner Sicht, die ja aus reiner Panik vor den Wählern das wieder aufschnüren. Und es zeigt zwar einerseits die Panik vor den Wählern, wir müssen denen was vermeintlich was geben, was in Ostdeutschland funktioniert. Klammer auf, ich wäre da übrigens anderer Meinung, denn die meisten Menschen, die die Rente mit 63, eigentlich 64 annehmen, sind Akademiker, sind gut situierte, sind Besserverdiener. Sind und
meistens
nicht die,
Männer.
Die, meistens Männer und übrigens nicht die, die die meinen, weil dafür gibt es zum Beispiel eine Erwerbsminderungsrente für diese Gruppen, die da im Spiel sind. Aber es zeigt auch die schwindende Autorität des Kanzlers. Das ist doch das Dramatische. Da sagt einer sogar mit seiner Sozialministerin, das Ding schnüren wir nicht mehr auf. Und dann kommen drei relevante ostdeutsche Ministerpräsidenten wenige Wochen später nach der gemeinsamen Präsidiumssitzung, wo das beschlossen wurde, dass man das so machen will, und konterkarieren die Position ihres CDU-Vorsitzenden. Das ist für mich fast noch dramatischer, weil am Ende wird es übrigens kommen. Es wird nach den Wahlen kommen, die wird abgeschafft. Und dann haben die links oder rechts geblinkt, wie man das sehen will. Dann durften die im Wahlkampf sich ein bisschen anders äußern. Vertrauen erweckt so eine Politik natürlich nicht.
Glaubwürdigkeit ist das Stichwort. Und das ist ja ehrlich gesagt das große Thema über allem. Deswegen habe ich auch gerade nach dem Urlaub am Tegernsee gefragt. Offensichtlich ist da ja Glaubwürdigkeit verloren gegangen. Ja? Wenn man dann anfängt, über Urlaubstage des Kanzlers nachzudenken. Was macht das mit der Glaubwürdigkeit von Politik, wenn man beispielsweise jemanden wie Michael Kretschmer im Ohr hat, der jahrelang gegen die Rente mit 63 gewettert hat, immer unter Verweis auf die SPD. Wir würden ja, aber die SPD, mit denen ist das nicht zu machen. Das muss weg. Wir müssen mehr arbeiten. Das gehört sich alles nicht. Und plötzlich entdeckt er fast über Nacht die Liebe zur Rente mit 63. Was sollen Wähler davon halten?
Also zunächst einmal glaube ich, solche Reformen sind auch in der Vergangenheit nicht einfach so über die Bühne gegangen, sondern das war immer auch ein Kampf, bei dem man sich durchsetzen musste.
Und deswegen habe ich nicht die Frage der Glaubwürdigkeit.
Ja, ich habe aber nicht erwartet.
Waren Sie geschockt, als Sie das gehört haben?
Ich war überrascht.
Ja, okay, das ist das Gleiche.
Nein, das ist nicht das Gleiche.
Aber Sie sind ja diplomatisch unterwegs.
Nein, ich war schon überrascht, weil ich ja auch die Argumente von früher kannte. Und deswegen hatte ich das nicht erwartet. Aber
da waren wir schon zwei.
Wenn ich vielleicht noch ein Sachargument sagen darf.
Aber Sie waren überrascht?
Ich war überrascht, ja.
Und Sie waren irritiert?
Auch ein bisschen irritiert,
auch ein bisschen verstört?
Nö.
Auch ein bisschen genervt?
Nein. Nein.
Sie waren super sauer?
Nö.
Vor der Wahl in Sachsen-Anhalt jetzt diese Debatte, das können Sie doch nicht wollen.
Ja, aber in der Politik erlebt man ja vieles, was man sich so nicht wünscht und trotzdem irgendwie damit umgehen muss.
In der Politik
also,
vielleicht.
Deswegen das nicht, aber vielleicht ein Sachargument noch. Die ganzen Reformen, die wir bei Pflege, bei Gesundheit machen, sind darauf ausgerichtet, dass die Sozialversicherungsbeiträge gerade nicht steigen. Ja. Bei dem Vorschlag der Alterssicherungskommission werden wir steigende Rentenversicherungsbeiträge haben. Und was wir jetzt schaffen, ist, dass wir nicht über permanent absinkende Renten weitersprechen müssen, sondern die Kapitalrente, die wird dafür sorgen.
Das hat einen echt guten Aspekt.
Absolut. Ja. Wenn Sie sich überlegen, im letzten Herbst hatten wir einen Riesenärger bei uns in der Union wegen der Haltelinie 48%. Das war ein großes Problem schon in den Koalitionsverhandlungen mit der SPD. Und jetzt geht es nicht darum, diese 48%, die ja teuer sind, weiter zu halten, sondern es geht darum, dass wir schon Anfang der 2040er Jahren bei über 50% Gesamtsicherungsniveau sind. Und wir sagen, perspektivisch wollen wir das in Richtung 70% entwickeln. Das ist doch eine Aussage für die nächsten Rentnergenerationen, die wirklich einen Paradigmenwechsel darstellen.
Umso irritierender, dass man es zurückbringt auf eine alte Debatte, die man eigentlich überwunden hat, mit einem wirklich klugen, großen Reformkonzept, das sich Friedrich Merz als ja wirklich Kanzler in Nöten eigentlich hätte ans Revier heften können.
Ich bin auch zuversichtlich. Ich meine, dafür muss man jetzt kämpfen. Ja, das ist, man kriegt das nicht geschenkt. Ja,
man braucht Mitstreiter, die mit einem kämpfen.
Und die haben wir ja auch. Also so ist es nicht. Und deswegen muss man nochmal kluge Argumente aufwenden. Aber ich finde das Gesamtkonzept auch so überzeugend, dass ich davon überzeugt bin,
dass nach der Wahl die Einsicht fast von selbst kommen wird, meinen Sie?
Na, wir haben die Zielsetzung, das haben wir in einem Koalitionsausschuss am 1. Juli beschlossen, dass das im Laufe dieses Jahres umgesetzt wird. Mit Wirkung zum 1.1.2027.
Aber nach den Landtagswahlen.
Ja, schneller geht's gar nicht. Das ist ja ohnehin schon
extrem.
Nein, finde ich gar nicht. Also ich finde, wenn wir die Rentenreform genau so machen, wie sie die Alterssicherungskommission vorgeschlagen hat, dann ist es ein Riesenwurf, mit dem man vor jeden Wähler treten kann.
Okay. Das Schlimmste an der Politik ist eigentlich dieser Begriff gesichtswahrende Lösung. Man wird dann irgendwas da reinschreiben, damit auch Kretschmer und Schulze und Vogt sagen können, wir haben an den Fristen was verändert und trotzdem wird sie am Ende abgeschafft. Und die gesamte Debatte, werden wir sehen, Ende September war unnötig. Und das ist eigentlich das Traurige ist, dass dadurch immer wieder Vertrauen beschädigt wird. Das verstehe ich nicht. Anstatt einmal mal bei der Position auch in einem Wahlkampf zu stehen. Es sieht ja ohnehin nicht gut aus für die CDU im Osten. Vielleicht bleibt man einfach mal seiner Position treu.
Ein guter Vorschlag, ne?
Ja.
War gar nicht so schlecht.
Er ist ja seiner Position treu geblieben.
Das stimmt. Seit heute läuft doch die Klausurtagung, ne? Im Schloss Neuhardenberg. Wie sind die Stimmung?
Sie haben sogar vorher ein Bild gezeigt, also das vorherige vor Neuhardenberg.
Ja, wie ist die Stimmung so?
Ich war ja nicht da.
Herr Frey. Sind doch Ihre Leute, sind doch so nah da dran. Sie sind doch in Dauerschleife mit denen verbunden.
Die Stimmung ist viel besser, als man gemeinhin glaubt. Und es ist ja auch tatsächlich so, wenn man diese ganzen großen Reformvorhaben sich anschaut, hat die Koalition ja noch vor der parlamentarischen Sommerpause aufgesetzt. Also die Entscheidungen im Koalitionsausschuss nicht nur zur Steuer, sondern eben vor allen Dingen auch zur Arbeitsmarktpolitik, zum Bürokratierückbau. Jetzt wird intensiv an den Themen der Pflege gearbeitet. Da muss man schauen, wie man diese Gegenfinanzierung für ein Defizit im nächsten Jahr von mutmaßlich 7,5 Milliarden Euro bewerkstelligen kann. Die Gesundheitsreform ist umgesetzt worden. Die wird nächstes Jahr schon 16 Milliarden Euro einsparen, 2030 dann 38 Milliarden Euro. Das sind also große Vorhaben und wenn man jetzt mal den Blick wegwendet von der Wirtschafts- und Sozialpolitik, dann kann man sagen, wir haben jede Woche Sicherheitsgesetze verabschiedet. Wir reformieren die Nachrichtendienste wie noch nie in der Geschichte der Nachrichtendienste der Bundesrepublik Deutschland. Wir machen aus Nachrichtendiensten Geheimdienste, wenn Sie so wollen. Und das sind alles Dinge, die jetzt in diesem Herbst passieren werden.
Sollten wir auch gleich noch mal einen Satz drüber reden. Aber also ist mal das, worum es wirklich geht. Die Leute sagen ja auch, neben Migration ist das dominierende Thema Wirtschaft. Sie haben sich als Motto gegeben, Deutschland auf Kurs bringen. Mhm. Heißt mit anderen Worten, Deutschland ist nicht auf Kurs.
Also Fakt ist, dass wir ein kumuliertes Wirtschaftswachstum in den letzten 7 Jahren von 0,0% hatten. Das kann für eine alternde Gesellschaft keine Option sein.
Ja.
Im Klartext bedeutet das, wenn man irgendjemandem etwas geben möchte in der Gesellschaft, muss man vorher einer anderen Gruppe etwas weggenommen haben. Das sind wir in 80 Jahren Bundesrepublik Deutschland nicht gewohnt. Und das ist auch kein Modell für uns. Das heißt, wir müssen daran arbeiten, dass wir unsere Wettbewerbsfähigkeit steigern. Die preisliche Wettbewerbsfähigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der Innovationen. Das ist die Grundlage von Wirtschaftswachstum.
Ja,
und das ist der Maßstab.
Das ist gerade ein echt irrer Satz gefallen, ne? Wenn wir jemandem was geben wollen in Zukunft, heißt das, wir müssen jemand anderem was wegnehmen, weil wir aus eigener Kraft heraus nicht mehr wachsen. Das heißt es ja übersetzt. Das heißt, der Kuchen, der zu verteilen ist, wird nicht mehr größer.
Zurzeit nicht und die letzten 7 Jahre nicht. Und die Auswirkungen spüren wir jetzt natürlich. Das hat Auswirkungen auf die Steuereinnahmen und vieles andere mehr. Und deswegen unsere Aufgabe ist es, daran zu arbeiten, dass der Kuchen wieder größer wird.
Aber das wäre auch ein dramatisches Eingeständnis, wenn wir das jetzt akzeptieren würden. Das Potenzialwachstum muss natürlich in diesem Land irgendwann wieder Richtung 2%.
Ich bin der Letzte, der sowas akzeptieren würde.
Das hat er ja auch gesagt. Ja.
Man könnte natürlich auch sagen, wem nimmt man was weg? Ich hätte dann als Bundesregierung erstmal bei mir selbst angefangen, muss ich immer wieder sagen. Stichwort Pensionsreform, Stichwort Einsparung bei der Bundesverwaltung. Ich weiß, das Argument ist immer wieder Symbolpolitik. Aber bevor ich an diese ganzen schmerzhaften Themen rangehe oder beschlossene Maßnahmen wie eine Absenkung der Stromsteuer nicht mache, wäre ich als Bundesregierung erstmal bei den eigenen Themen in Vorleistung gegangen, ist nicht passiert. Jetzt haben wir das Thema, dass wir richtig dicke, fette Brocken bei Rente, Pflege und auch bei der Steuerreform noch eigentlich aus dem Weg räumen müssen in diesem Land. Und die Frage ist, ob diese Menschen, gerade die beiden, die man da jetzt sieht, überhaupt noch die Stabilität haben, die Kraft, das Zutrauen ineinander, Friedrich Merz und Lars Klingbeil, dass sie das wirklich gemeinsam wuppen wollen. Das sind ja immerhin zwei, fast hätte ich gesagt, Dead Man Walking, die da nebeneinander sitzen, weil sie beide so sehr unter Druck sind, dass in ihren Parteien über ihre Ablösung diskutiert wird. Und das ist eine Gemengelage, die ist schon fast toxisch.
Darf ich Sie nur in einem Punkt korrigieren, Herr Bröker?
Klar.
Es ist tatsächlich so, natürlich muss man bei sich selber anfangen, wenn man sparen will. Und deswegen haben wir ja in den Koalitionsvertrag geschrieben, dass wir in der Legislaturperiode 8% Personalkosten reduzieren möchten.
Und im ersten Jahr schon mal nicht geschafft.
Doch schon, ja genau, das sind also 4 mal 2, im ersten Jahr waren es nur 0,5, dann 2,2%, aber über die Legislatur 8%. Und wir haben eben den Vollzugsbereich ausgenommen, das heißt logischerweise Bundeswehr, Bundespolizei.
Den meinen die Kritiker ja auch nicht.
Genau, aber die eigentliche Ministerialverwaltung, die Sie meinen, und die Bundesoberbehörden, das ist die Bürokratie, die wir zurück.
Ich meine auch Pensionsreform, ich meine, es muss mal langsam auch an die unbequemen Dinge ran, auch für Politiker.
Auch das stimmt im Übrigen, das stimmt wirklich. Ich meine, wir können nicht nur an der Rente etwas tun, sondern wir müssen das auch bei den Pensionen nachvollziehen. Wir haben da leider auch Urteile aus Karlsruhe zum Thema Alimentation, die den Handlungsspielraum etwas begrenzen für den Staat. Das muss man sagen, aber Sie haben vollkommen recht.
Was heißt das?
Die Länder kommen unfassbare Summen zu durch die Nachfinanzierung.
Frau Bosis-Gerstorf, können Sie das einmal erklären, wie der Zusammenhang ist und woher dann diese Lähmung an dem Punkt kommt?
Naja, das Beamtentum, das hat eine besondere Stellung im Grundgesetz und da gehört auch sowas wie das Alimentationsprinzip und die Beihilfe dazu. Und dann haben wir Vertrauensschutzgrundsätze, die jetzt auch bei der Rentenreform natürlich eine Rolle spielen. Man kann nicht alles sofort umsetzen, sondern man muss das mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf machen. Und es gibt eine Reihe von Urteilen aus Karlsruhe, auch zum Schutz des Beamtentums und zum Schutz der Alimentation. Das muss man alles berücksichtigen bei sowas. Und trotzdem ist es natürlich wichtig, als für die Politik an der Stelle natürlich glaubwürdig zu bleiben und das gleichmäßig, diese Einsparungen, über die wir sprechen und die völlig unausweichlich sind. Herr Frey hat das völlig richtig beschrieben. Wegen des demografischen Wandels, aber auch wegen sonstiger Gründe, weil unsere Wirtschaft eben nicht gut dasteht. Das weiß ja nur wirklich jeder in diesem Land. Insofern finde ich es wichtig, dass die Reformen, große Reformen, gute Reformen, wie das bei den Sozialreformen, der Rentenreform definitiv der Fall ist, jetzt wirklich schnell aufs Gleis gesetzt werden und das Ganze aber trotzdem, um die Bevölkerung mitzunehmen, sozial abgefedert passiert. Ja? Weil sich nicht jeder in diesem Land die Dinge gleichermaßen leisten kann. Und insofern, ja, das ist eben wichtig, dass die Dinge, auch wenn die Steuerreformen jetzt kommen, dass man das mit sozialem Augenmaß tut.
Es gibt Fairness, die Sie angesprochen haben.
Ja, interessant ist, der Punkt, an dem Sie Herrn Brücker widersprochen haben, war die Frage sozusagen, wie man das regelt, wo man bei sich selber einspart. Sie haben nicht widersprochen, als er so nebenbei sagte, dass sowohl der Vorsitzende der SPD als auch Ihr eigener Vorsitzender, der Kanzler, kurz davor sind, möglicherweise abgelöst zu werden. Haben Sie nicht widersprochen? Gibt es diese Debatten?
Nein, ich hab das einfach als eine Meinung von Herrn Bröker akzeptiert. Aber mit dieser Meinung steht er ja eher alleine.
Kein Widerspruch, Herr Frey.
Nein,
keiner.
Wo stehe ich damit alleine?
Nein, ich bin ja auf ein anderes Thema eingegangen.
Kennen Sie diese Gerüchte auch?
Ich kenne niemand Ernstzunehmenden, der so etwas diskutiert.
Können wir mal den offenen Mund von Herrn Brücker einfangen? Da ist er schon so.
Frei.
Also Herr Brücker ist ja ernst zu nehmen.
Ne? Herr Frey muss ja jetzt.
Aber er kommentiert ja.
Herr Frey muss ja auch nicht hier jetzt über interne Gespräche, die er vielleicht auch mal über die Zukunft des Bundeskanzlers geführt hat, erzählen. Aber natürlich können Sie nicht dementieren. Aber
was heißt das denn? Die also vielleicht eher auch mal über die Zukunft des Bundeskanzlers geführt.
Waren Sie dabei zu? Also garantiert wird Herr Frey, wie jeder führende Christdemokrat, in den vergangenen Monaten darüber nachgedacht haben, ob Friedrich Merz, dieser Bundeskanzler, mit den Umfragewerten, mit den Persönlichkeitswerten dauerhaft diese Legislaturperiode beenden kann. Einer hat es ja öffentlich gemacht mal, der Mittelstandschef Christian von Städten. Und es ist Thema. Es ist Thema in jeder Landesregierungszentrale, in der Fraktionsführung und sicherlich auch im Kopf von Thorsten Frey.
Da muss man auch der Wahrheit die Ehre geben. Christian von Städten hat es auf die Koalition bezogen und ausdrücklich nicht auf Friedrich Merz. Das hat er auch nochmal klargestellt. Aber der Punkt ist doch ein anderer. Wir sind natürlich in extrem schwierigen Zeiten. Das ist einfach so. Wenn ich mir außenpolitisch die Situation angucke mit dem immer schlimmer werdenden Krieg in der Ukraine, mit der Situation in Israel, China, Amerika, USA vor allen Dingen. Das ist schon mal ein extrem schwieriger Rahmen. Der hat übrigens innenpolitische Implikationen, wenn es um das Thema Wirtschaft geht, für so eine exportorientierte Volkswirtschaft wie die unsere. Wir haben vorhin mal drüber gesprochen, dass wir natürlich bei uns in Deutschland auch einen enormen Reformstau haben. Vieles von dem, was wir jetzt heute machen, das hätte man durchaus auch schon ein paar Jahre...
16 Jahre Unionsregierung liegen geblieben.
Auch. Also wir haben ja jetzt nicht
was
die...
Was heißt hier auch?
Ja, die letzten 4 Jahre haben wir nicht regiert. Aber natürlich sind viele Ursachen der Probleme, die wir heute lösen, älter als 4 Jahre. Das ist auch gar keine Frage. Und deswegen, ich will weder uns als Partei noch mich persönlich reinwaschen.
Aber jeder, Sie dementieren wieder nicht. Sie sagen, nein. Es gibt diese Szenarien.
Nein,
darf ich mal andersrum fragen? Hat Friedrich Merz, Sie saßen ja im Kanzleramt, also niemand war so dicht dran wie Sie. Hat Friedrich Merz von sich aus mal darüber nachgedacht, hinzuwerfen?
Nein. Nein.
Nie Thema gewesen?
Nein. Nein, also erstens mal...
Auch nicht, als Henrik Wüst Briefe in der FAZ veröffentlicht hat?
Da war er noch nicht Bundeskanzler. Das war in der Zeit als CDU-Vorsitzender und Oppositionsführer.
Weiß ich.
Ja.
Aber da hat er darüber nachgedacht.
Hat er da darüber nachgedacht?
Nein.
Also es gibt von mehreren Teilnehmern das bestätigte Zitat, macht doch euren Scheiß alleine. Und er war sehr, sehr, sehr wütend und emotional ist er. Ich glaube auch, dass er in der Phase der Kanzlerschaft darüber noch nicht nachgedacht hat. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Friedrich Merz, wenn das so weitergeht, Entschuldigung, Herr Frey, wir sind bei 12% der Deutschen, die noch glauben, dass der Mann einen guten Job macht. 20% die CDU, die Volkspartei in Sachsen-Anhalt. Das sind Werte, da hätte man Angela Merkel gegrillt öffentlich, wenn die sowas gehabt hätte von ihren Kritikern. Selbst seine eingefleischten Fans zweifeln an ihm. Es gibt keinen Ministerpräsidenten, der im Sommer mal aufgestanden ist und gesagt hat, das ist mein Mann, jetzt hört mal auf mit dem Quatsch. Das muss man einfach ehrlicherweise mal sehen. Das heißt noch nicht, dass da ein Putsch vor der Tür steht. Ja. Aber das Zutrauen in diesen Kanzler, in den eigenen Parteivorsitzenden, ist in kaum einer Regierungszentrale mehr spürbar.
Ja, das bezweifle ich wirklich. Den langen Anlauf vorhin habe ich ja deshalb genommen, weil ich sagen wollte, die innen- und außenpolitischen Herausforderungen sind enorm groß. Und die gehen ja auch nicht dadurch weg, dass sie ein anderer bearbeiten würde. Das muss man ja einfach mal sehen. Deswegen, die Zahlen, die Sie beschreiben, die sind schrecklich. Sie sind aber im Übrigen, wenn Sie das jetzt mal im europaweiten Maßstab sich anschauen, die CDU ist nach wie vor die erfolgreichste christdemokratische Partei Europas. Da haben wir teilweise ganz andere Szenarien. Ich sage das nicht, um abzulenken, sondern ich sage das, weil die Rahmenbedingungen denkbar schwierig sind. Dass das zu Diskussionen führt, dass das zu Unzufriedenheit führt, dass mit der Situation natürlich auch bei uns in der Partei die Leute nicht zufrieden sind. Es ist doch klar, diese Umfragewerte sind wir nicht gewohnt. Die wollen wir nicht. Damit kann man keine Gestaltungsmehrheiten erringen. Das ist doch vollkommen klar. Aber das hängt doch nicht mit dem Bundeskanzler.
Wissen Sie, wie hoch der schlechteste Wert von Olaf Scholz war, als es um die Frage ging, wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit des Bundeskanzlers? Wie viele Leute waren das, die noch zufrieden waren mit Olaf Scholz? Der schlechteste Wert.
Der war jedenfalls höher, das ist richtig.
Der war 10% höher. Mhm. Der war bei 23%. Und das ist deswegen interessant, oder ich glaube sogar einmal war, wenn man sich das nochmal in Erinnerung ruft, das war der Moment, in dem Friedrich Merz dem Bundeskanzler auf offener Bühne zugerufen hat, Sie können es einfach nicht.
Ja, wenn Sie weiter zurückgehen, dann finden Sie noch deutlich höhere Zustimmungswerte für Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzler. Wir haben eben die Situation, dass wir auch in einer sehr stark polarisierten Zeit leben, dass das, was ich vorhin an schwierigen Rahmenbedingungen, auch an wirtschaftlichen Schwierigkeiten beschrieben
habe. Hat das auch was mit Kommunikation zu tun? Hat das auch was mit der Art und Weise zu tun, wie man zu einem Land spricht?
Ich will das nicht ausschließen, aber das ist jedenfalls keine...
Das ist viel.
Ja, aber es ist keine Ursache, sondern wir erleben jetzt eben
die... Aber es ist interessant, Sie sagen, da gibt es Momente, wo der Kanzler definitiv nicht gut kommuniziert.
Nee, das habe ich nicht gesagt.
Doch.
Ich habe nicht vom Kanzler gesprochen, sondern ich habe von uns gesprochen. Damit meine ich die Union und die Bundesregierung im Ganzen. Aber der Punkt ist schon, der Ausgangspunkt ist natürlich, dass die Menschen mit der Situation nicht zufrieden sind. Denn das, was ich vorhin über 7 Jahre Stagnation gesagt habe, das hat natürlich Auswirkungen auf die ganz persönlichen Lebensverhältnisse von Menschen, von Familien. Und dafür brauchen wir Perspektiven, die sich auf das unmittelbare Leben von Menschen auswirken. Dann wird auch die Zufriedenheit mit den politischen Akteuren zunehmen. Mhm.
Nochmal Kommunikation?
Also
auch Kommunikation des Kanzlers?
Ja, also Kommunikation, da wird ja niemand sich hinstellen können und sagen können, das ist alles perfekt, da kann man nichts besser machen. Nur, ich finde, wenn Politiker alles auf Kommunikation schieben würden, dann wäre es auch zu einfach. Das heißt ja im Klartext nichts anderes, als die Leute begreifen nur nicht, was ich an Gutem und Richtigem tue. Und deswegen, das ist immer nur der zweite Schritt. Im Kern geht es um das, was man tut.
Wollen wir uns einmal anschauen, wir gemeinsam den ersten Auftritt nach dem Urlaub, Hürtgenwald, aber da kannst du bei der Feuerwehr. Und da geht es eigentlich nur um eine Kleinigkeit. Es geht um ein einziges Wort, es geht um ein Verb. Und die Art und Weise, wie er es einsetzt, führt dann wieder zu Diskussionen und hat wahnsinniges Verhetzungspotenzial in Zeiten wie diesen. Leider, muss man sagen. Aber ich schau mal, wie es zu der Situation kommt. Das ist sehr interessant und ein bisschen symptomatisch.
Stellen Sie sich mal einen kurzen Augenblick vor, wir hätten keine freiwillige Feuerwehr. Stellen Sie sich mal einen kurzen Augenblick vor, wir hätten die vielen tausend Menschen in Deutschland, die im THW organisiert sind und tätig sind, nicht. Wir wären nicht in der Lage, solche Großschadensereignisse angemessen zu bekämpfen. Deswegen noch einmal herzlichen Dank und ehrlich gesagt, ich lasse mich von denen, die rumschreien, nicht beeindrucken. Ich spreche mit denen, die nicht schreien, sondern ich spreche mit denen, die arbeiten. Ich spreche mit denen, die helfen. Ich spreche mit denen, die im Sinne unseres Gemeinwesens tätig sind.
So. Das heißt, die, die schreien habe ich jetzt gar nicht gehört, sondern Protest. Menschen, die artikulieren, dass sie nicht einverstanden sind mit seiner Politik. Denen unterstellt er, dass sie nicht arbeiten.
Also wenn man den gesamten Satz sieht, er hat ja, er hat weitere Verben verwendet, dann ist doch ganz offensichtlich, dass das nicht die Verbindung ist. Und Sie kriegen natürlich bei solchen Aufnahmen immer nur einen Teil mit. Natürlich war da eine permanente Geräuschkulisse im Hintergrund.
Ich verstehe das.
Das waren auch nicht Leute aus der Region, sondern die sind da aufgerufen worden, dahin zu gehen. Und Lautstärke.
Was heißt, sie sind aufgerufen worden, da hinzugehen?
Ja, in den sozialen Medien beispielsweise. Okay, aber der entscheidende Punkt ist, glaube ich, Argumente zählen, aber nicht die Lautstärke. Das ist der entscheidende Punkt.
Ich würde sagen, Souveränität ist der entscheidende Punkt. Ich erinnere mich sofort an die Szene, wo er mal gesagt hat, im parteiinternen Wahlkampf, ihr kauft mir den Schneid nicht ab. Das ist eine ähnliche Rhetorik gewesen. Er wird sehr schnell wütend, wenn es um seine Kritiker geht. Das sieht man hier so ansatzweise und das wirkt natürlich nicht souverän. Als Kanzler musst du, egal von wo der Wind weht, eigentlich feststehen, ruhig sprechen und das umsetzen, was du versprochen hast. Er wirkt angefasst aus meiner Sicht und zusehends in einer Tunnelatmosphäre, wo er sagt, er redet ja auch gerne über die vielen optimistischen Berichte, die eigentlich doch da sind, weil Deutschland viel stärker ist, als es in den Medien beschrieben wird. Andere sind schuld an der Lage des Kanzlers und da muss er rauskommen aus diesem Tunnel, aus meiner Sicht.
Ich habe gerade einen Passus aus Ihrem Buch im Kopf, Frau Bosius-Gersdorf. Deswegen sagte ich vorhin, dass es echt gut ist, sich damit mal zu beschäftigen, was Sie da schreiben. Sie sagen, das ist bemerkenswert, wenn das sozusagen von juristischer Seite kommt. Wir müssen als Gesellschaft wieder lernen, noch viel mehr auszuhalten, ganz andere Meinungen auszuhalten und uns mit Dingen anzufreunden, die uns vielleicht diametral widersprechen, aber die dennoch legitim und auch legal und auch zulässig sind. Wie meinen Sie das?
Genau, da geht es um das Thema Debattenkultur, was der Bundeskanzler...
Das ist ja auch eine Art Debatte, ne? Zwischen dem Kanzler und denen, die da unten stehen.
Genau, das ist auch eine Art von Debatte, die Sie da führen oder die vielleicht von bestimmter Seite dann noch nicht geführt werden will. Ich finde es unglaublich wichtig, sich sachlich miteinander auseinanderzusetzen. Das ist überhaupt gar keine Frage, ja, zurück zur Vernunft, über Sachthemen sachlich zu debattieren. Und wir haben genug von diesen Sachthemen und von diesen wirklich anstehenden Problemen in diesem Land. Und insofern finde ich es auch nicht richtig, bei so einem Satz, der mal fällt in so einem Interview, und ich meine, der Mann redet den ganzen Tag, jedes Wort genau auf die Goldwaage zu legen. Da ist dann mal ein Wort bei, was vielleicht nicht passgenau ist. Ich finde, da sind schon schlimmere Sätze gefallen, die Sie vorhin auch erwähnt haben. Und diese Debattenkultur, das ist schon was, was mir auch mit Sorge begegnet, was ich auch im Richterwahlsommer mit Sorge beobachtet habe. Es ist überhaupt gar keine Frage, dass Meinungen andersdenkender schnell irgendwie kaputt gemacht werden. Ich finde, wir haben das ein bisschen auch bei der Leihmutterschaftsdebatte. Vielen ist das ganz toll gelungen, damit sachlich umzugehen. Aber es gab dann auch welche wieder, die haben gleich draufgehauen, haben von plump und so weiter gesprochen. Das ist doch nicht die Art, wie wir uns mit auseinandersetzen wollen. Und was Sie angesprochen haben, Herr Lanz, wir leben ja in einer Gesellschaft, die stark auseinandergerutscht ist und wo wir stark konträre Meinungen haben, gerade auch im politischen Feld, ja, die extremen politischen Ränder.
Denk an Corona, das nehmen Sie auch als Beispiel auch und sagen, da nicht jede abwegige Meinung da war eine, die nicht zulässig war und die, über die man vorschnell urteilen sollte, sondern auch das muss man aushalten. Das ist eines
der Dinge, die man lernen kann aus der Bis zur Grenze der Verletzung der Menschenwürde garantierend des Persönlichkeitsrechts. Ja. Die Meinungsfreiheit hat ein unheimlich hohes Gut, unheimlich hohen Stellenwert. Und ich finde es so wahnsinnig wichtig, dass wir zurückkommen zu einer guten Debattenkultur, dass man die Meinung anderer auch nicht immer nur als Zumutung betrachtet, sondern mal die Meinung eines Andersdenkenden als Bereicherung, sich damit auseinandersetzt. Man muss auch mal auseinandergehen nach so einem Abend und sagen, nee, da sind wir überhaupt nicht einer Auffassung und trotzdem trinken wir jetzt ein Bier zusammen und debattieren dabei vielleicht weiter. Vielleicht hat ja auch der andere mal recht. Kann ja sein, dass man nicht immer nur selbst recht hat. Auch das hat mal mit ins Kalkül zu ziehen. Und deshalb fand ich es auch so schade, dass ich Ihre Fraktion, um nochmal auf den Richterwahlsommer zurückzukommen, eigentlich über dieses Kernthema, was ja auch unheimlich wichtig ist und Werte aufgeladen, Schwangerschaftsabbruch, was irgendwie auch ein Kernthema der Union ist, wirklich erfolgreichen Bogen um Sachargumente gemacht hat, nicht einmal die direkte Diskussion gesucht hat. Ich glaube, wenn wir mal zusammen diskutiert hätten, da wären wir ganz gut zueinander gekommen. Und das ist eben schade. Ich habe Verständnis dafür, dass man das auch im Nachhinein, also vorhin haben Sie auch schwierige Fragen an einen freigerichtet, dass man im Nachhinein Dinge vielleicht auch anders darstellt, als sie tatsächlich waren. Auch diese Frage, ob sich die Union damals hat treiben lassen von verschiedenen Kampagnen. Ich verstehe ja, dass die Union das von sich weist. Aber es ist nicht gut, das zu tun. Es ist auch nicht richtig, es zu tun, aber es ist auch nicht gut. Weil auch mal Fehler einzugestehen, über Fehler zu sprechen, das ist ja immer der erste Schritt zur Besserung. Insofern, ja, lasst uns sachlich debattieren. Lasst uns unterschiedlicher Meinung sein, lasst uns austauschen, lasst uns auch hart in der Sache miteinander debattieren. Streit ist was Tolles. Streit ist was Gutes, sobald er vom Respekt gegenüber dem anderen getragen wird.
Ich möchte Ihnen ganz ausdrücklich Recht geben. Und nur um das auch nochmal zu sagen, dass Ihnen im vergangenen Sommer auch Unrecht widerfahren ist, das ist völlig unbestritten aus meiner Sicht.
Weil es nicht um mich geht, sondern ums Bundesverfassungsgericht.
Ja, aber das war keine gute Diskussion im vergangenen Sommer, das wissen wir auch.
War das eine Entschuldigung gerade?
Wir hatten auch schon mal Kontakt, zwar nicht von Angesicht zu Angesicht, aber wir haben das immer deutlich gemacht, dass diese Debatte eine Entwicklung genommen hat, die natürlich insbesondere auch Ihnen als Person Unrecht getan hat. Das ist überhaupt gar keine Frage.
Und haben Sie sich da treiben lassen als Partei? Das ist ja das, was Frau Bozius-Gerstorf gesagt hat.
Nein, das würde ich nicht sagen. Treiben lassen ist ein viel zu weitgehender Begriff aus meiner Sicht. Aber es ist unbestritten, dass politische Debatten eine gewisse Eigendynamik entfalten, die man dann vielleicht auch so in der Konsequenz dann nicht mehr im Griff hat. Ja, das muss man, glaube ich, schon sagen. Anders kann man ja nicht zu dem Schluss kommen, zu sagen, das ist nicht so gelaufen, wie man sich das vorstellen sollte.
Aber warum?
Und jetzt mal ganz unabhängig,
wenn das so war, wenn Sie das so empfunden haben, warum hat sich dann nie mal einer hingestellt, jemand, der Gewicht hat auch in der Union, Ein Jahr lang. Ich meine, bis heute, bis zu diesem Punkt hier. Kurz die Frage. Ja. Der mal sagt, nee, wenn da jemand als Linksextremistin diffamiert wird und noch viel Schlimmeres, dann geht das echt zu weit. Weil da fordert jemand nicht, dass Abtreibung möglich sein soll bis kurz vor der Geburt, wie es Beatrix von Storch dann geframed hat am Ende, sondern da sagt jemand, lass uns etwas legalisieren, wofür 75% der Menschen in diesem Land wären, weil es in Wahrheit gelebte Praxis ist. Zwar illegal ist, aber unter bestimmten Umständen doch gemacht werden darf.
Ja.
Und das ist die Position, die Mehrheitsposition der Menschen in diesem Land.
Ja.
Warum hat das nie jemand gemacht?
Nein, ich will nur auf die erste Frage antworten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es diese Klarstellung seitens der Unionsfraktion am Ende des Sommers gegeben hat. Also ich hoffe, dass mich meine Erinnerung da nicht täuscht. Aber mal ganz unabhängig vom Ergebnis war das einfach ein Umgang, der nicht okay war. Und das hat sie persönlich betroffen. Und deswegen, das kann nicht in Ordnung sein. Und das muss man dann auch so benennen. Wenn ich darf,
Anna,
ich will nicht
die Antwort von Frau Moses.
Also es geht überhaupt nicht um mich, Herr Frey. Und ich glaube, ich finde es ganz wichtig, dass sich die Union darüber klar ist, was passiert ist. Das war eine Politisierung der Richterwahl. Das hat an die Verhältnisse der Richterwahl beim Supreme Court erinnert. Eine breite, öffentliche, politische, parlamentarische Debatte. Die Union hat sich treiben lassen. Nicht nur von Debatten. Debatte ist okay, ja, auch kritische, harte Debatte von Kampagnen, von rechtsnationaler Seite, von neuen rechten Medien, von E-Mail-Fluten, ja, die da in der Woche vor der geplanten Richterwahl eingegangen sind in den Accounts, haben alles Journalisten hervorragend ausgearbeitet. Insofern, das kann man gar nicht bestreiten. Und ich finde das deshalb so wichtig, weil es enorm Schaden angerichtet hat an der Institution des Bundesverfassungsgerichts, ja. Das ist unser höchstes deutsches Gericht, das ist der Kerninstitution unseres Rechtsstaates. Es hat auch die Demokratie nicht gut aussehen lassen. Und ich glaube, es wäre völlig naiv anzunehmen, dass sich das nicht wiederholen kann. Wissen Sie, ich habe mich am Ende zurückgezogen. Und Sie kennen die Gründe, weshalb ich mich zurückgezogen habe. Aber die Kampagnen hatten damit im Ergebnis Erfolg. Und da müssen Sie unheimlich aufpassen, dass sich die nächsten Wahlen kommen. Vielleicht kommen die Kampagnen dann von anderer Seite. Dass sich das nicht wiederholt. Es geht um den Schutz der Institution des Bundesverfassungsgerichts.
Ja, also die Institution Bundesverfassungsgericht ist natürlich dadurch geschützt, dass Verfassungsrichter nur mit einer ganz breiten Mehrheit, nämlich einer Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag oder dem Bundesrat und dem Bundesrat gewählt werden können. Und damit ist natürlich klar, Bundesverfassungsrichter wird jemand, der über eine ganz breite Akzeptanz verfügt. Mhm. Ich will jetzt nicht vom Thema abweichen, weil der Ausgangspunkt, den Sie gemacht haben, Frau Brosius-Gersdorf, war ja, wir müssen ganz andere, intensivere, noch tiefer gehende Debatten aushalten bis an die absolute Zumutbarkeitsgrenze sozusagen. Und das würde ich ausdrücklich unterstützen. Das ist richtig. Das muss eine Demokratie aushalten. Aber weil Sie beide den Ausgangspunkt dort in diesem Hürtgenwald genommen haben, also einfach nur Buhrufe und Schreien, um andere die argumentieren, zu übertönen, das ist aus meiner Sicht eben keine Argumentation, kein politischer Streit. Da geht es nicht um Inhalte. Und das ist es, was wir brauchen.
Ja, aber ich finde, jetzt lenken Sie ehrlich gesagt doch ein bisschen ab. Ich kann das auch nachvollziehen.
Sie können
aber
gerne wieder zurück.
Genau, ich komme mal elegant wieder aufs Thema zurück. Und dieses Thema, ich glaube, mit dem müssen Sie sich ernsthaft auseinandersetzen, was eigentlich Ihre Entscheidung in der Union über so eine Richterwahl, über ein juristisches Amt, kein politisches Amt, wirklich beeinflusst hat. Waren das denn Sachargumente, Herr Frey, oder sind Sie nicht doch der Emotionalisierung und Empörung, die von außen kam, ein Zerrbild, das gezeichnet wurde, womit Diffamierung, Stimmungsmache, Falschnachrichten gearbeitet, wurde auf den Leim gegangen. Und dafür gibt es sehr, sehr viele Hinweise. Es hat übrigens auch Ihr Vorgänger, Herr Spahn, in einem Brief an die Unionsfraktion, wie man es beim ZDF nachlesen konnte, gesagt, dass es nicht gut ist, dass die Union nicht gut dastand, sich durch so eine Debatte von außen treiben zu lassen. Und ehrlich gesagt, ich meine, Sie sind ein Jurist und nach allem, was man hört, ein Top-Jurist. Beim Schwangerschaftsabbruch habe ich nicht ein logisches Argument aus Ihrer Unionsfraktion gehört. Sie haben mir einfach vorgeworfen, auch nicht Sie persönlich, das ist schon klar, ja. Aber das ist ja das Kernargument, wenn wir jetzt mal inhaltlich sind oder inhaltlich debattieren, weshalb Sie mir sozusagen Ihr Vertrauen versagt haben. Und eine Zweidrittelmehrheit, wenn man überlegt, ob man die zustande kriegt, sollte man auch diese Debatte sachlich und vernunftorientiert führen. Sie haben sich nie mit dem juristischen Dilemma, das wir beim Schwangerschaftsabbruch, das ich 100-mal erklärt habe, auch hier bei Ihnen letztes Jahr, und was die Bevölkerung, nach dem, was bei mir angekommen ist, sehr, sehr gut verstanden hat, haben sich nie inhaltlich auseinandergesetzt. Dann haben wir angeboten, angeboten, bei Ihnen in die Unionsfraktion zu kommen. Das war nicht gewollt. Warum? Weil man sich sachlich mit mir hätte auseinandersetzen müssen, hätte man mich politisch nicht mehr abräumen können. Die Union wollte zu einem bestimmten Zeitpunkt da einfach gesichtswahrend raus. Und was eigentlich die Spitze vom Eisberg war, lassen Sie mich Ihnen das als Jurist noch sagen, dass mir dann aus der Unionsfraktion öffentlich publiziert in der FAZ vorgeworfen wurde, ich hätte das Naturrecht bei der Auslegung des Grundgesetzes übersehen und das Naturrecht sei doch für die Unionsfraktion handlungsleitend und prägend. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist natürlich wirklich bedauerlich, ja, das einer Juristin vorzuwerfen, weil Naturrecht gibt es nicht. Naturrecht ist nicht Recht und unser Grundgesetz ist nicht naturrechtlich auszulegen. Das ist ungefähr so, um das mal so ein bisschen anschaulich zu machen, als wenn Sie einem Schachspieler sagen, der hätte seine Würfel vergessen. Oder wenn Sie Harry Kane, ich weiß nicht, ob Sie Fußballfan sind, Bayern-Fan vielleicht zufällig?
Nee, aber.
Okay, schade. Also wenn Sie Harry Kane nicht aufstellen das nächste Mal, weil Sie sagen, er hätte vorher leider seine Tarotkarten nicht konsultiert. Das geht nicht. Das sind völlig sachfremde Argumente. Und bei sowas wie dem Schwangerschaftsabbruch, übrigens auch beim Thema Leihmutterschaft, da geht es nicht um Ihr Menschenbild. Es geht auch nicht um mein Menschenbild, sondern es geht um die Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes in der Lesart der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Wenn wir zur Leihmutterschaft nochmal kommen, da müssen Sie auch mal drüber nachdenken, ob das Menschenbild der Union da eigentlich noch so passt.
Lass uns das einmal direkt besprechen. Will aber etwas einschieben, weil es mir wahnsinnig wichtig ist und weil es direkt dazugehört. Das war jetzt ein bisschen Vergangenheitsbewältigung auch. Und man merkt, da gibt es auch Verletzungen. Nicht schön. Muss man irgendwie mit klarkommen. Aber der Blick nach vorne ist so interessant, den Sie in Ihrem Buch machen. Und dann nehmen Sie als Referenzpunkt Amerika. Und wir haben das alle mitgekriegt, diese wahnsinnigen Diskussionen über den Supreme Court. Und wie plötzlich das oberste amerikanische Gericht politisiert wurde. Weil sozusagen alles öffentlich gemacht wird und weil man es dann auch entsprechend politisch beeinflusst. Sie sagen, das finde ich sehr interessant, um dieses Land zu schützen, diese Demokratie zu schützen, lass es uns machen wie früher. Lass es uns quasi, und das widerspricht jetzt ein bisschen dem Demokratiegedanken, im Hinterzimmer machen. Aber das ist besser, aus verschiedenen Gründen. Warum?
Genau, also diese breite öffentliche mediale Debatte, die letztes Jahr über die Richterwahl stattgefunden hat, das kann man schon als Zeichen einer lebendigen Demokratie ansehen, ja? Weil so eine breite Debatte ist Kernelement unserer Demokratie. Aber im Grundgesetz, in der Brust des Grundgesetzes schlagen eben zwei Herzen. Das eine ist das Demokratieprinzip und das andere ist das Rechtsstaatsprinzip. Und dem Rechtsstaatsprinzip und damit dem Bundesverfassungsgericht, dem Ansehen, dem Vertrauen in seine Unabhängigkeit und irgendwann auch, Herr Frey, in die Funktionsfähigkeit ab irgendeinem Zeitpunkt, dem schadet so eine breite mediale Debatte, weil sie eben dazu führt, dass dann nicht nach juristischen Kriterien, sondern politischen Kriterien entschieden wird. Und ich meine, Sie haben den Supreme Court angesprochen. Sie müssen sich wirklich die Frage stellen, wollen wir das? Wollen wir solche Verhältnisse?
Das wollen wir nicht.
Wo es öffentliche Hearings gibt, wo die Richterkandidaten, die dann übrigens natürlich auch die Möglichkeit haben, sich in der Öffentlichkeit darzustellen, zur Wehr zu setzen.
Weil es zum Kulturkampf wird.
Dass ich zu Ihnen gegangen bin letztes Jahr, war ja eher so ein Akt der Notwehr. Ich durfte das ja eigentlich gar nicht als Richterkandidat. Andererseits wurde über mich wochenlang hergezogen. Wollen wir das in Zukunft? Nein, wir wollen es nicht, weil das dem Bundesverfassungsgericht schadet. Und das Interessante ist eben, Sie haben es angesprochen, Herr Lanz, bis zum Jahr 2015 war das anders. Da hat ausschließlich der Richterwahlausschuss, ein kleines Gremium, nur mit Juristen besetzt.
Wenn man böse wäre, deswegen habe ich das benutzt, ne? Würde man sagen Hinterzimmer.
Genau. Demokratie, das ist Demokratie. Breite öffentliche Debatte. Aber es schadet dem Rechtsstaat. Genau. Und es gibt eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2012, wo es sich ausdrücklich mit dieser Frage, nämlich ist das überhaupt okay, dass so ein kleines Gremium, Ausschuss vom Richter, vom Bundestag allein entscheidet und haben gesagt, ja klar, dem Demokratieprinzip ist es eher gemäß, wenn das große Plenum entscheidet. Aber weil eben diese vertrauliche Debatte in einem kleinen Gremium nur unter Juristen das Ansehen, das Vertrauen und die Funktionsfähigkeit des Bundesverfassungsgerichts schützt, ist das okay so.
So, und jetzt aber zweiter Punkt. Und da bin ich wirklich gespannt auf Ihre Antworten. Sie gehen dann noch weiter und sagen, es kann ja aber nicht so bleiben, wie es mal war. Es kann nicht sein, dass nur bestimmte Parteien dann diesen Richterwahlausschuss bestücken. Sondern wenn wir es ernst meinen mit der Demokratie, dann muss das für alle gelten. Und dann fällt plötzlich das Wort Linkspartei und es fällt das Wort AfD.
Ich finde das einen total wichtigen Punkt. Also nicht Richterwahlausschuss, sondern die Vorschlagsrechte. Die Vorschlagsrechte für die Richterwahl sind momentan aufgrund so einer informellen Vereinbarung im Verhältnis 3-3-1-1, das ist der Verteilungsschlüssel, aufgeteilt zwischen Union, SPD, Grüne und FDP. So, das ist, was die Machtverhältnisse im Parlament betrifft. Seit einiger Zeit spiegelt es das nicht mehr wider. Und da meine ich, ob jetzt der Grundsatz der Spiegelbildlichkeit, der ja für die Ausschüsse des Bundestags nach bundesverfassungsgerichtlicher Judikatur gilt, auch für die Richterwahlvorschläge gilt, das ist noch nicht so ganz klar. Aber es ist ein Gebot der Fairness. Und das Bundesverfassungsgericht ist ein Bürgergericht. Das ist für alle Bürger da. Dazu passt es nicht, manche Fraktionen, die im Bundestag vertreten sind, die da auch teilweise stark vertreten sind, von diesen Vorschlagsrechten auszugrenzen. Und letztlich sorgt das natürlich auch für eine breitere pluralistische Zusammensetzung des Gerichts. Ja, man muss ehrlich sein, das kann ein Stück die Rechtsprechungskultur auch verändern, je nachdem, welche Kandidaten da hinkommen. Aber ist es ein Gebot der Fairness? Wenn man ein bisschen weiterdenkt, das könnten wir jetzt lange debattieren.
Ne?
Genau, ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit, auch eine Frage des Vertrauens der Bevölkerung in die ausgewogene Besetzung des Gerichts. Und ich meine, Sie haben vorhin das Thema Brandmauer angesprochen, Herr Lanz. Das ist über weite Strecken ein politisches Thema. Wie geht die Union, wie gehen die anderen Parteien mit der AfD um? Ich meine, das beschäftigt uns seit Jahren jetzt. Und das ist ein Thema, das die Politik für sich entscheiden muss. Aber es kann zu einem verfassungsrechtlichen Thema werden. Bei den Vorschlagsrechten für die Richterwahl, aber erst recht. Und jetzt sind wir wirklich im kernjuristischen Bereich bei der Besetzung von Ausschüssen des Bundestags wie dem Parlamentarischen Kontrollgremium. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass bei einer dreimaligen Wahl, aus meiner Sicht ist es verfassungswidrig besetzt, bei einer dreimaligen Wahl dort Kandidaten der Linken und mit Einschränkung der AfD nicht reinkommen. AfD ist nochmal eine Besonderheit, das Parlamentarische Kontrollgremium, das beaufsichtigt unsere Nachrichten und Geheimdienste. Und die AfD wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Aber die Linkspartei bei einer dreimaligen Wahl. Und wissen Sie, das sind verfassungsrechtliche Mitwirkungsrechte. Die stehen nicht zur Disposition der Mehrheit. Da geht es um Minderheitenschutz, da geht es um Schutz von Oppositionsparteien. Und ich glaube, ganz ehrlich, das merkt die Bevölkerung. Das nimmt die Bevölkerung übel, wenn die von ihnen gewählten Parteien, die nicht vom Bundesverfassungsgericht verboten sind und die deshalb einen Anspruch auf gleichberechtigte Mitwirkung an der politischen Teilhabe haben werden, wenn die von der Mehrheit ausgegrenzt werden.
Also ich glaube, das ist eine total interessante Frage. Es gibt ein paar formelle, eher technische Dinge. Da kann man wirklich auch anderer Meinung sein, sehr gut anderer Meinung sein, auch wenn das aktuelle Prozedere ja auch vom Bundesverfassungsgericht entsprechend akzeptiert ist. Aber Sie haben das Beispiel Parlamentarisches Kontrollgremium genannt. Das Parlamentarische Kontrollgremium wird mit einer entsprechenden Mehrheit vom Plenum des Deutschen Bundestages gewählt, und zwar in einer geheimen Wahl. Wir sagen in der CDU-CSU-Fraktion keinem unserer Kolleginnen und Kollegen, wie sie in der Wahlkabine abzustimmen haben. Und wenn dort jemand sagt, mein Kreuz mache ich entweder, das kann ja eine grundsätzliche Frage sein, es kann auch eine individuelle Frage sein, hinter diesem AfD-Kandidaten oder hinter diesem Linke-Kandidaten mache ich mein Kreuz nicht, dann ist es selbstverständlich das gute Recht eines frei gewählten Abgeordneten.
Frau Moses-Gerstorff schüttelt mit dem Kopf.
Nein, aber das funktioniert doch anders. Die politische Brandmauer ist von Seiten der Union errichtet zur AfD. Und das ist klar, wie man sich da als Abgeordneter zu verhalten hat. Und ganz ehrlich, wenn das nicht funktioniert, dann müssen Sie das Verfahren ändern. Es kann nicht sein, dass Sie verfassungsrechtliche Mitwirkungsrechte mit Füßen treten an der Stelle. Und das ist ein verfassungsrechtliches Mitwirkungsrecht, jedenfalls der Linkspartei, auch der AfD in anderen Ausschüssen. Und dass das systematisch nicht zum Zuge kommt. Da werden Minderheitenrechte von der Mehrheit kommen nicht zum Zuge.
Also das ist ja nicht gut. Es gibt ja dazu ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und das hat es ja ausdrücklich adressiert und auch dargestellt, dass natürlich jede Fraktion Vorschlagsrechte hat. Aber niemand hat einen Anspruch drauf, anschließend auch gewählt zu werden.
Es gibt einen Grundsatz der Spiegelbildlichkeit für die Ausschussbesetzung nach dem Proporz, also nach den Machtverhältnissen im Parlament. Dazu gibt es die Brandner-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und das Parlamentarische Kontrollgremium ist so ein Ausschuss. Und wie gesagt, die AfD ist da für mich auch noch mal ein Sonderfall, wobei ich das auch
begründungsbedürftig. Das ist schon ein ganz besonderes Gremium, das die Nachrichtendienste des Bundes kontrolliert. Ja, und da würde ich zum Beispiel niemanden reinwählen, von dem ich glaube, dass er nicht verfassungsrechtlich eindeutig mit beiden auf dem Boden unseres Rechtsstaates.
Und wie ist das bei der Linkspartei? Ich habe ja gesagt, die AfD ist ein Sonderfall.
Dieses Kreuz würde ich nicht bei jedem linke Abgeordneten
machen. Sie haben zwei verschiedene Kandidatinnen gestellt. Einmal Heidi Reicheneck und zweimal Clara Bünger. Wer ist denn da nicht vertrauenswürdig?
So, jetzt aber Michael Brücker. Wir reden zwei Top-Juristen untereinander, Herr Brücker.
Ich bin kein Jurist, ich habe keine Ahnung. Aber als politischer Beobachter würde ich sagen, erstens, das freie Mandat gilt. Du kannst keinem Abgeordneten sagen, wen er wählen kann. Aber die Breite muss natürlich dargestellt werden. Beim Richterwahlausschuss muss ich sagen, warum, wenn es eine informelle Verabredung gibt, sollte dort aus meiner Sicht sowohl ein Linker als auch ein AfD-Kandidat sein. Weil die Bundestagsfraktion und auch die Bundespartei AfD ist nicht gesichert rechtsextrem, sondern Teile der Länder. Ich will nur mal sagen, wir können jetzt auch nicht schon wieder sagen, es gibt auch Untergruppierungen in der Linkspartei, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Also wenn wir jetzt picken, welche Parteigliederung im Bundestag Anspruch auf einen Sitz hat, wird es schon wieder schwer. Ich würde generell sagen, die Spiegelung in den Ausschüssen war ein gutes Recht. Und wenn eine fragmentierte Parteiengesellschaft jetzt Realität ist, dann muss sie sich auch spiegeln können. Und das Angebot muss da sein. Und trotzdem kann ein Abgeordneter fünfmal einen Kandidaten ablehnen. Es haben ja sogar Abgeordnete den Kanzler abgelehnt, zweimal letztes Jahr. Also so. Das muss schon möglich
Wobei
sein.
Wobei man sich dann auch über das Prozedere des Verfahrens unterhalten muss. Und wenn wir noch mal bei den Vorschlagsrechten für die Richterwahl sind, da kann es natürlich im Ergebnis auch nicht sein. Klar, man braucht diese breite Mehrheit, man braucht die Zweidrittelmehrheit und man muss sich verständigen. Das sorgt ja auch für einen Konsens. Man kann nicht irgendeinen Kandidaten präsentieren und zu extreme Kandidaten können auch abgelehnt werden. Genau. Trotzdem muss es möglich sein, wenn jetzt auch die Linkspartei und die AfD Vorschlagsrechte bekommen sollten, dass sie die Chance haben, geeignete Kandidaten durchzusetzen. Weil wenn das von der Mehrheit systematisch wegen einer politischen Brandmauer nicht realisiert wird, ist das wieder ein Problem.
Sie haben es jetzt schon das zweite oder dritte Mal erwähnt, das Wort Brandmauer, Frau Bosius-Gersdorf. Es gibt einen interessanten Satz von Ihnen dazu. Wenn man Pluralität aus der Verfassung ableitet, so steht es in Ihrem Buch, ist für eine politische Brandmauer kein Platz. Das ist das, was Sie gerade ausgeführt haben.
Genau, das ist der Punkt, dass die Frage, wie man mit der AfD oder anderen Parteien umgeht, eine politische Frage im Kern ist. Ist überhaupt gar keine Frage, da haben Juristen auch nichts zu sagen. Aber es kann eben zu einer verfassungsrechtlichen Frage werden. Und beim Ausschüssen des Bundestages ist die Sache geklärt durchs Bundesverfassungsgericht. Da gilt der Grundsatz der Spiegelbildlichkeit. Das haben wir bei der Richterwahl und anderen Positionen ist das nicht geklärt. Ja, da ist das nicht aufgearbeitet juristisch. Aber wenn man davon ausgeht und vieles auch bei der Ausgestaltung des Verfahrens der Richterwahl beim Bundesverfassungsgericht, Zweidrittelmehrheit, aber auch andere Dinge beruhen eben auf dem Gedanken, dass dort Pluralismus beim Gericht herrschen soll, anders als beim Supreme Court. Das sind völlig andere Mechanismen. Dann spricht auch das dafür, die Vorschlagsrechte allen im Parlament vertretenen Fraktionen zu geben.
Also die Zweidrittelmehrheit spricht für mich vor allen Dingen dafür, dass man sozusagen extreme die mutmaßlich keine Zweidrittelmehrheit irgendwo finden werden, dass man sozusagen auf gemäßigte Kandidatinnen und Kandidaten setzt.
Ich würde jetzt gerne noch mal auf die politische Dimension kommen, Herr Brücker. Brandmauer. Ich weiß nicht, Sie haben Alice Weidel im Sommerinterview gesehen, was sie zum Thema Brandmauer gesagt hat. Vielleicht schauen wir uns das noch mal an, weil es ganz bemerkenswerte Aussage war. Schauen Sie mal.
Die Brandmauer, das haben wir immer gesagt, ist das Undemokratischste, was es gibt. Und der Leidtragende ist zu Recht jetzt die CDU, die geht daran kaputt. Und wir sind bereit, schauen Sie, ich bin bereit, mit jedem zu arbeiten, solange er fähig ist und die Interessen in unserem Land im Auge hat. Aber ich lasse es nicht zu, dass die Menschen in unserem Land so dermaßen über den Tisch gezogen werden und angelogen werden, wie von der CDU und von der SPD. Ich finde das ganz schlimm. Mir blutet das Herz.
So. Es gibt ja zwei unbequeme Wahrheiten. Einerseits ist die Brandmauer auch eine Schutzmauer für die AfD. Nichts hat die AfD so stark gemacht wie die Brandmauer und der Fokus, dass alle anderen außerhalb dieser Brandmauer so mit der AfD umgehen. Also es hat nicht funktioniert. Politisch, rein als Beobachter, nicht was ich mir wünsche. Politisch als Beobachter muss man sagen, es hat nicht funktioniert. Die AfD wurde nicht halbiert, wie es Herr Merz angekündigt hat, sondern verdoppelt. Trotzdem muss man überlegen, wie ich als Partei meine Position, meinen Kompass definiere. Herr Reuter spricht von roten Linien. Man kann über Koalitionsvereinbarungen reden.
Das wird einmal kurz erklärt, so eine Art Vordenker in der CDU.
Am Ende ist es, genau, am Ende soll jeder Landesverband, jede Entität, egal auf welcher Ebene, alleine selbstständig entscheiden, ob diese AfD, ich mache es jetzt mal sehr plastisch, ob diese AfD vor Ort, mit denen ich eine Umgehungsstraße beschließen möchte, ob es mit denen geht oder nicht. Oder ob ich dann die große gesichert rechtsextreme Landespartei damit stärke. Und das ist das, was Röder sagt, kann man aus meiner Sicht darüber diskutieren, wenn das Modell offensichtlich in den letzten Jahren nicht funktioniert hat. Aber dann müsste man natürlich genauso sagen, als CDU, CSU, wir haben einen Brandmauerbeschluss ja an zwei Seiten. Die Linkspartei, mit der darf nicht geredet werden, außer wenn es um Tagesordnung und Geschäftsordnung im Bundestag geht. Dann redet man gerne mit den Linken, damit der Kanzler noch an einem Tag gewählt werden kann. Aber inhaltlich über die Schuldenbremse will man mit den Linken nicht reden. Das ist am Ende auch alles, glaube ich, nicht durchzuhalten in einer Demokratie, die souverän eigene Positionen in einen Raum bringt, in einen demokratischen Raum und dann Mehrheiten gesucht werden.
Das ist, was glauben Sie denn, was passieren wird? Also wenn nach der Wahl in Sachsen-Anhalt, jetzt Szenarien, nach der Wahl in Sachsen-Anhalt holt die AfD die absolute Mehrheit, dann ist die CDU in gewisser Weise aus dem Schneider, unter Anführungszeichen, weil sie dann diese Frage nicht beantwortet.
Friedrich Merz hat das gestern, so wie wir hören, im CDU-Präsidium thematisiert, dass er glaubt, dass es dann einen großen internationalen, auch medialen Aufschrei gibt gegen eine mögliche AfD-Alleinregierung, dass dann oft in Deutschland wieder die Proteste losgehen, die es ja schon mal gab bei der Abstimmung. Und dass er, vielleicht Ironie der Geschichte, so jedenfalls seine Deutung, derjenige sein könnte, der aus der Mitte heraus dann eine neue politische Bewegung gegen diese regierende AfD anführt. Ich halte das für gewagt, dass ausgerechnet Merz als Mediator da aufsteht. Aber so hat das, aus meinen Informationen zumindest, im Vorstand, im Präsidium mit den Parteifreunden besprochen. Er rechnet durchaus auch zumindest im Szenario mit einer Alleinregierung der AfD. Alles andere wäre jedenfalls, es ist für Deutschland und für das Land Sachsen-Anhalt wahrscheinlich keine gute Idee, aber für die CDU wäre es wahrscheinlich die bessere, politlogisch, weil
das, so meinte ich das, genau.
Die Alternative, dass die CDU wieder mit Rot und Grün eine Regierung gegen die deutlich stärkere AfD bilden wird, wird nicht dazu führen, dass 5 Jahre später in Sachsen-Anhalt die Menschen in Heerscharen zur CDU laufen.
Also ich war ja bei der Sitzung dabei.
Diese Strategie, wie zufällig
diese Strategieüberlegungen, die hat es nicht gegeben.
Und natürlich. Stopp, ganz kurz. Ja. Also was Brücker hier erzählt, ist nicht wahr?
Er war ja nicht dabei. Er hat er ja selber zutreffenderweise
gesagt. Das war ja nicht
gesagt.
Die Frage. Aber das ist dort nicht so besprochen worden?
Nein, nein.
Wenn, würden Sie es jetzt auch nicht sagen?
Nein, das ist so nicht besprochen worden. Das wäre ja auch ein
nicht gewisser, so, aber so ähnlich.
Das wäre ja auch ein Fatalismus. Darum kann es ja nicht gehen.
Wie kommt denn? Es ging auch um die Comeback-Story der CDU und man schafft es und man gewinnt. Also ich habe natürlich jetzt das Worst-Case-Szenario beschrieben, was durchaus bei Friedrich Merz auch diskutiert wird, angeblich auch im Präsidium. Aber wenn Sie sagen, eine Alleinregierung der AfD in Sachsen-Anhalt war dort kein Thema, dann glaube ich Ihnen das.
Nein, ich meine, Umfrageergebnisse können wir natürlich gut lesen, Sie wie ich. Und genau. Deswegen, wir wissen ja auch, also was am Ende dabei rauskommt, wird ganz entscheidend auch von der Frage abhängen, wie sich das auf die einzelnen Parteien auswirkt.
Ist denn Ihre Position da klar, ja. Herr Frey? Also ja. Sie sagen, da gibt's diese Brandmauer Richtung AfD. Auf gar keinen Fall.
Also das wirklich Interessante ist ja, dass Sie bei uns wahrscheinlich kaum jemanden finden werden, der dieses Wort in den Mund nimmt. Also einer, der es ganz sicher nicht tut, ist der Bundeskanzler. Und zwar seit
November
anderthalb Jahren.
23?
Oder noch länger, ja.
Oder 24, nicht mehr.
Ja, nein.
Er hat ja auch mal wortreich bestritten, es überhaupt jemals gemacht zu haben. Leider, dummerweise, schade Gott sei Dank, konnten wir dann die Archive
bemühen.
Also der
Punkt ist ja auch,
und
um die Argumentation,
dass das natürlich
ein Stück weit aufzunehmen.
Aber es ist doch egal, die Idee, es geht um die Idee,
ja,
die politische
man,
Idee.
Genau, auch wenn man das Bild, das dem zugrunde liegt, nimmt, ja. Dann muss man ja sagen, auch in der Architektur, im Städtebau.
Keine, wie auch immer, geartete Zusammenarbeit mit der AfD in Sachsen-Anhalt.
Nein.
Nein.
Nein, das ist die klare Beschlusslage, die wir haben.
Was mit der Linkspartei?
Da haben wir auch eine klare Beschlusslage. Es ist ein Parteitag im Jahr 2018 gewesen, der das so entschieden hat. Und Parteitagsbeschlüsse gelten zunächst.
Nochmal die Frage. Es wird keine Zusammenarbeit mit der Linkspartei geben.
Das entspricht der Beschlusslage, die wir in der CDU Deutschlands
ist
haben.
Eine Duldung,
Herr Schulze würde sich nicht von Abgeordneten der Linkspartei zum Ministerpräsidenten wählen lassen?
Also das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Also ein Kandidat von uns wird ja nicht dadurch zu einem schlechten Kandidaten, weil er die Zustimmung von einer falschen Partei bekommt.
Also er würde sich von Linksparteiabgeordneten notfalls zum MP wählen lassen.
Aber Herr Frey, das kann ich jetzt
selber nicht sagen. Also wir haben doch die Situation.
Ja, richtig.
Die Frage ist, ob das sozusagen eine zwingende Voraussetzung sein muss oder nicht. Ja? Also wenn vollkommen klar ist, dass es nur so ginge, dann wäre das keine Option. Aber schauen Sie sich die Situation in Thüringen an oder in Sachsen beispielsweise, wo wir es mit Minderheitsregierungen zu tun haben, wo man einen Konsultationsmechanismus entwickelt hat, um praktische Arbeit machen zu können.
Was ist das eigentlich für ein Wort, Konsultationsmechanismus?
Koalition der Einladung.
Ich weiß. Es läuft ja dann in der Praxis so, habe ich gelernt, dass man allen sozusagen die Gesetzesvorhaben schickt. Allen. Mhm. Und dann sagen die, okay, mache ich unter bestimmten Umständen oder auch nicht und so weiter. Was auch interessant ist, was die, glaube ich, die breite Öffentlichkeit nicht weiß ist, und das erzählt viel über das Demokratieverständnis, finde ich, der AfD, die sagen, wir lesen das gar nicht. Wir verweigern uns. Mhm. Das ist ja auch interessant. Mhm. Also man sagt, wir sind so wahnsinnig für Recht und Gesetz und wir wollen dieses Land wieder demokratischer machen und die große Freiheit zurückholen und so weiter. Sagen, aber wenn es Gesetzesvorhaben gibt, lesen wir die erst gar nicht, weil wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Mhm. Interessantes Demokratieverständnis. Mhm. Aber nochmal die Frage. Also dieser Unvereinbarkeitsbeschluss zur Linkspartei, der steht, sagen Sie? Mhm. Und gleichzeitig würde sich Sven Schulze notfalls von Linksparteiabgeordneten zum Ministerpräsidenten wählen lassen.
Also ich will jetzt hier nicht aus Berlin respektive Hamburg sozusagen in Eventualdiskussionen verlieren. Ich glaube, das hilft uns auch nicht.
Wir wollen Wähler ja jetzt mal wissen, woran sie sind.
Ja, aber das
Glaubwürdigkeit ist das Stichwort.
Das hilft uns ja nicht weiter. Wir haben eine ganz
würde das heute Abend sehr helfen.
Also wir haben eine glasklare Positionierung der CDU. Daran besteht überhaupt gar kein Zweifel.
An welcher Stelle genau war das glasklar, was Sie gerade gesagt haben?
In jeder Hinsicht. Also wenn wir Parteitagsbeschlüsse haben,
soll ich Sie noch mal vorspielen, was Sie gerade gesagt haben?
Ja, ich weiß es, was ich gesagt habe.
Interessant ist das Lavieren auch des Kanzlers in dieser Frage. Deswegen frage ich da gerade so hartnäckig nach. Kennen Sie die Aussagen von Friedrich Merz aus dem Juni? Wollen Sie mal kurz reinhören?
Hören mal kurz rein.
Ging es um die Linkspartei?
Was Sie meinen, ja.
Schauen wir.
Eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei gibt es nicht und sie wird es auch in Zukunft nicht geben.
So, kennen Sie, ne? Mhm. Waren Sie ja dabei. Hat sich daran was geändert bei Friedrich Merz?
Nein, daran hat sich nichts verändert.
Bei Ihnen ja auch nicht? Mhm. Und dann kam der Juli. Dann sagt derselbe Friedrich Merz Folgendes, schauen Sie mal.
Können Sie denn garantieren, dass Ihre CDU in Sachsen-Anhalt nicht mit der AfD zusammenarbeitet? Und würden Sie das akzeptieren, wenn man mit den Linken zusammenarbeitet?
Wir haben hier klare Parteitagsbeschlüsse und ich habe keinen Anlass daran zu zweifeln, dass wir die einhalten.
Wenn eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei die eigentlich einzige Möglichkeit wäre, eine AfD-Regierung zu verhindern, würden Sie dann noch mal über diesen Unvereinbarkeitsbeschluss nachdenken?
Sie haben es selber gesagt, was wäre, wenn... Über diese Frage muss ich heute nicht nachdenken und ich tue es auch nicht.
Das war ja gerade auch so ungefähr Ihre Position, ne?
Das ist ja eigentlich kein schlechtes Zeichen.
Also, wenn Friedrich Merz ja gerne Sätze einleitet, lassen Sie mich mal eins in aller Klarheit sagen, hat er hier in aller Klarheit sehr viel Unklares gesagt, ne?
Na, schauen Sie, es gibt ja schon auch Unterschiede. Also wir haben es bei der AfD und ich finde das eingespielte Interview von der Frau Weidel, wenn man das in der ganzen Länge sich angesehen hat, am Sonntag hat es ja auch nochmal deutlich gemacht. Da geht es um eine Partei und eine Parteivorsitzende, die will ein grundsätzlich anderes Land in ganz zentralen politischen Inhalten. Da geht es auch um NATO, EU, Euro. Darüber ist Schengen. Ja auch diskutiert worden. Schengen als Kernbestandteil der europäischen Integration. Da will sie etwas vollkommen anderes als wir. Und wer am Ende ein anderes Land will, eine andere Gesellschaft, der kann natürlich kein Partner sein. Mhm. Und wir haben es auf der anderen Seite mit einer Linkspartei zu tun. Wenn ich da jetzt mal versuche, die einzelnen politischen Themen durchzudeklinieren, dann finde ich nichts an Schnittmenge, was man bräuchte, um irgendwo zusammenarbeiten zu können. Und das beschreibt die Situation, glaube ich, sehr klar.
Das ist wirklich maximal unglaubwürdig, weil natürlich ist das, was in Thüringen passiert, eine Zusammenarbeit. Sie haben es doch gerade beschrieben.
Ja,
wenn ich Gesetze schicke an eine Partei, die dann zu Mehrheiten hilft, weil sie Bescheid weiß, worum es geht, ist das aus meiner Sicht eine Zusammenarbeit. Also arbeitet die CDU zusammen mit der Linkspartei. Kann man ja auch machen. Müsste man dann, aber dann
also das
dann
ist muss man einfach, sehr, muss ja, aber das ist eine sehr weite Formulierung.
Was ist eigentlich Zusammenarbeit in Ihrer Definition?
Eine Zusammenarbeit ist ein kollusives Zusammenwirken. Ja, wenn wir uns jetzt hinsetzen würden und
wird wirklich kompliziert.
Nein, aber schauen Sie mal, was bedeutet das jetzt heruntergebrochen auf die Gesetze? Wenn wir uns jetzt hinsetzen und sagen, ich würde das Gesetz gern so und so machen, und dann kommt der Herr Bröker und sagt, nee, das akzeptiere ich nicht.
Also weil ich Änderungen mache, ist es Zusammenarbeit.
Dieses Wort hier muss raus und da muss der Satz anders gemacht werden. Dann wäre das natürlich eine Zusammenarbeit.
Und wenn ich nur zustimme, ist es keine Zusammenarbeit.
Nö. Ah, nee, also,
Das ist der Kern der Debatte.
Jetzt wollen wir aber mal der Wahrheit die Ehre geben. Ich meine, wir haben doch im Deutschen Bundestag jede Menge Gesetze, die eine Bundesregierung, ob es die Ampel in der letzten Legislaturperiode war oder Schwarz-Rot in der jetzigen Legislaturperiode, wo auch Linke oder AfD.
Ja, aber nicht, wenn es entscheidend ist für die Mehrheit, Herr Frey. Jetzt lenken Sie wirklich ab.
Ja, das
es geht natürlich um die Ministerpräsidentenwahl
im dritten Wahlgang. Davon habe ich doch vorhin gesprochen.
Ja, aber darum geht's Sie haben nicht dementiert, in dritte Wahlgang, Sachsen-Anhalt, genau. Lässt man sich wählen von Linksparteiabgeordneten in dem Wissen, dass es nur so gehen könnte, ja oder nein. Und da gibt es in der CDU unterschiedliche Aussagen zu, weil die Mehrheit sagen würde, in Landesverbänden wie vielleicht auch in Nordrhein-Westfalen, ja, lieber mit pragmatischen Linken, Hauptsache nicht die AfD. In der Landtagsfraktion der CDU in Sachsen-Anhalt gibt es wahrscheinlich andere Meinungen dazu. Die würden sagen, ein AfD-Abgeordneter kann unseren MP genauso mitstimmen. Das ist der Casus Belli für die CDU in den nächsten Monaten. In irgendeiner Weise werdet ihr euch bewegen müssen, aus meiner Sicht. Es geht einfach gar nicht anders, außer ihr gewinnt doch wieder und werdet 30-40% stark. Und daran sieht es derzeit nicht aus.
Daran arbeiten wir aber.
Daran arbeiten Sie hart. Ich würde gerne noch, wirklich spannend, zum Schluss eine Sache, aber mit der Bitte sozusagen um Kürze. Wir müssen das mal in Ausführlichkeit, glaube ich, diskutieren, weil es da auch noch um andere Themen geht, wie ich finde. Leihmutterschaft, Frau Gersdorf, Brosius Gersdorf. Sie haben das in Ihrem Buch auch aufgeführt und sagen das auch in Interviews. Ich finde, wir brauchen eine gesellschaftliche Debatte und diese Debatte muss am Ende eigentlich darauf hinauslaufen, dass es selbstverständlich zulässig ist. Warum?
Dass es unter bestimmten gesetzlichen Rahmenbedingungen zulässig ist. Das ist wichtig. Man kann nicht einfach das Leihmutterschaftsverbot aufheben. Das ist völlig klar. Es ist einfach so, dass der Kinderwunsch von Paaren, von homosexuellen Paaren oder auch von heterosexuellen Paaren, die aus medizinischen Gründen auf eine Leihmutter oder eine Eizellspende oder eine Samenspende angewiesen sind, das hat Verfassungsschutz. Wenn der Staat die Inanspruchnahme einer Leihmutter verbietet, und das hat er in Deutschland getan durchs Embryonenschutzgesetz, ist das ein Grundrechtseingriff. Für einen Grundrechtseingriff brauchen wir immer eine verfassungsrechtliche Rechtfertigung. Was kann das hier sein? Das kann der Schutz der Leihmutter sein oder der Schutz des Kindeswohls. Bei dem Schutz des Kindeswohls ist es so, die Studienlage ist jetzt nicht super gut dazu, aber es deutet alles darauf hin, dass Kinder von Leihmüttern eine ganz normale körperliche und psychosoziale Entwicklung haben. Also insofern, das muss auch das ist wirklich wichtig, umfassend geschützt sein durch einen guten rechtlichen Rahmen, Recht auf Kenntnis der Abstammung des Kindes, ist ein Verfassungsrecht. So, aber wenn wir uns jetzt die Leihmutter anschauen, dann ist es mal ganz wichtig, sich zu vergegenwärtigen, wenn eine Frau die Entscheidung, sich als Leihmutter bereitzustellen, erst recht bei Eizellspende, ja, autonom, freiwillig, selbstbestimmt trifft, dann ist das Ausdruck ihrer Freiheit. Im Zentrum unseres Grundgesetzes steht der Mensch und die Freiheit. Wenn der Staat das dann verbietet, ist das ein Schutz vor sich selbst und das darf es nicht geben. Es darf auch nicht so etwas wie eine Vernunfthoheit des Staates über den Einzelnen geben.
Nach dem Motto, ich weiß, was gut für dich ist.
Ich weiß, was gut für dich ist. Nein, das weiß der Einzelne selbst. Man muss immer davon ausgehen, dass der Einzelne weiß, was für ihn gut und vernünftig ist. Es gibt nur was anderes, wenn der Einzelne nicht einsichtsfähig ist. Aber da muss es auch dafür Hinweise geben. Und es ist wirklich ein weit verbreitetes Missverständnis. Und jetzt sind wir beim Menschenbild der Union, über das dann irgendwo Herr Spahn auch gestürzt ist. Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis anzunehmen, dass die Menschenwürde-Garantie die Grenze der Selbstbestimmung des Einzelnen ist. Das ist sie nicht. Das ist der Grund und die Quelle für die Autonomie des Einzelnen. Und deshalb nochmals, wenn eine Frau so eine Entscheidung autonom, selbstbestimmt, freiwillig trifft, ohne Druck, ohne Zwang, ohne Ausbeutung, ohne Missbrauch. Aber
das ist die entscheidende Einschränkung.
Das ist der entscheidende Punkt. Und dafür muss der Gesetzgeber durch einen guten gesetzlichen Rahmen Sorge tragen. Und darüber müssen wir debattieren. Da gibt es aber auch Vorbilder aus anderen Ländern, Herr Lanz, und eine Vielzahl von Regelungen, die man da treffen könnte. Und das finde ich aber wirklich wichtig, dass im Zentrum eben des Handelns und des Grundgesetzes die Autonomie des Einzelnen steht. Und das muss man erstmal respektieren. Und wenn man den Einzelnen, wenn er freiwillig autonom entscheidet, vor sich selbst schützt, dann ist das ein paternalistisches Grundrechtsverständnis. Und an der Stelle ist wieder völlig egal, was für ein Menschenbild die Union hat oder ich. Sondern es ist wichtig, was die Menschenwürde-Garantie des Grundgesetzes dazu sagt, in der Lesart des Bundesverfassungsgerichts. Und die haben ein tolles Urteil zum selbstbestimmten Sterben, zur Suizidhilfe gemacht.
Genau das hatte ich gerade im Kopf, als ich sagte, das hat auch noch ganz andere Dimensionen.
Genau.
Ja. Aber das gehört ja auch in Wahrheit mit dazu.
Ja,
ne?
Das gehört mit dazu.
Die Frage selbstbestimmtes Sterben, das ist ja sozusagen das andere Ende, wenn man so will. Das ist
ein verfassungsrechtliches Recht auf selbstbestimmtes Sterben.
Diese Debatte sollten wir dringend mal führen. Nur ganz kurz abschließend,
also Herr Frey von Ihnen. Der Bundestag beschäftigt sich ja mit solchen Fragen, die sich um die Grundlagen des Lebens drehen, um Anfang und Ende. immer wieder ganz intensiv. Wir werden demnächst wieder eine Debatte haben, die sich um das Thema Organspende bewegt. Und das sind grundsätzlich Debatten, wo wir keinen Fraktionszwang haben, wo wir keine Fraktionsdisziplin haben, sondern mit Gruppenanträgen in der Regel arbeiten. Also diese breiten gesellschaftlichen Debatten, die werden dort abgebildet. Und es ist ja, muss der Ehrlichkeit halber sagen, bei der Leihmutterschaft kann man unterschiedliche Gründe anführen, auch unterschiedliche Argumente. Man könnte jetzt tatsächlich natürlich von der Perspektive der Mutter, von der Perspektive des Kindes argumentieren. Und die CDU, das ist ja der entscheidende Punkt als Partei, führt diese Debatte und hat sie geführt. Erst zuletzt beim Bundesparteitag im Februar in Stuttgart haben wir das gemacht und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass wir bei den bisherigen rechtlichen Regelungen, wie wir sie im Embryonenschutzgesetz haben, auch bleiben möchten in Deutschland. Also diese Debatte hat stattgefunden. Die Argumente muss nicht jeder teilen. Aber dass wir uns damit nicht beschäftigen würden, auch mit den Argumenten nicht beschäftigen würden, das ist nicht zutreffend. Und deswegen, das ist die Haltung, mit der treten wir als CDU an. Und ich meine, in der Demokratie ist es so, dass man diejenigen wählt, von denen man glaubt, dass sie ihre Haltung repräsentiert sehen.
Aber deshalb finde ich es so wichtig, an der Stelle sich mal klarzumachen, auf welcher verfassungsrechtlichen Grundlage die Union denn diesen Parteitagsbeschluss getroffen hat. Und ich glaube eben nicht, dass es das Menschenbild des Grundgesetzes in der Lesart der bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung ist.
Eine selbstbestimmte, autonome. Sich dazu äußern. Ja, das ist der Maßstab.
Hat es im Suizidhilfeurteil getan. Einfach mal nachlesen. Ja, da steht das genau drin. Keine Vernunfthoheit des Staates über den Einzelnen. Der Einzelne entscheidet autonom und selbstbestimmt, was für ihn gut ist. Und der Punkt ist der, den Herr Lanz angesprochen hat. Wie können wir sicherstellen, dass die Entscheidung der Frau auch wirklich freiwillig ist und nicht doch irgendwie unter wirtschaftlicher Not passiert, unter Druckzwang? Exakt. Das ist die Kerndebatte, die wir führen müssen.
Ich mag es, wie ernsthaft hier heute Argumente ausgetauscht wurden. Und ich finde, wir sollten das bei nächster Gelegenheit fortsetzen. Genau an diesen beiden Themen entlang, finde ich, die in gewisser Weise zusammengehören. Der Beginn des Lebens. Und das Ende des Lebens, danke Ihnen ganz herzlich. Gute Nerven für die nächsten Wochen. Aber Sie sagten vor Beginn der Sendung, es ist egal, was auch immer passiert, am nächsten Tag wird irgendwie und irgendwo die Sonne wieder aufgehen. Das ist richtig. Das gilt auch für morgen früh. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.